Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute: Ich kauf mir ein Kind, das unwürdige Geschäft mit der Leihmutterschaft. Eine Buchvorstellung mit Birgit Kelle, aufgezeichnet am 8. Mai 2024 in der Bibliothek des Konservatismus.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich heute Abend hier in der Bibliothek des Konservatismus willkommen zu unserer Buchvorstellung mit Birgit Kelle zum Thema »Ich kauf mir ein Kind, das unwürdige Geschäft mit der Leihmutterschaft«. Birgit Kelle schildert in ihrem neuen Buch »Ich kauf mir ein Kind« den Trend zur Leihmutterschaft, der 1985 mit der Geburt des ersten Kindes auf diesem Weg begann. Dabei handelt es sich keineswegs nur um ein Phänomen der Reichen und Schönen, sondern hat zutiefst auch schmutzige Kehrseiten. Birgit Kelle zeigt auf, wie Babys als Ware auf dem Weltmarkt gehandelt und Mütter zu Brutstätten degradiert werden. Ihr Buch schildert zum Teil groteske Familienkonstellationen, die von Medien immer wieder im kitschigen Licht präsentiert werden, ohne die sich hinter der glänzenden Fassade verbergende Welt des Leidens und der Ausbeutung zu zeigen. Vor diesem Hintergrund plädiert Birgit Kelle an unser Gewissen und betont, dass es nicht um die Ansprüche von Erwachsenen geht, sondern um die Rechte der Kinder als Menschen und nicht als Ware behandelt zu werden. Birgit Kelle ist Jahrgang 1975. Sie publiziert als freie Journalistin für verschiedene Print- und Online-Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist dem TV-Publikum ebenfalls als mitunter streitbarer Talkgast bekannt. Sie ist Autorin diverser Bestseller wie »Dann mach doch mal die Bluse zu«, der satirischen Genderkritik »Gendergaga« und der Streitschrift »Muttertier«. Zuletzt erschien von ihr »Noch normal, das lässt sich gendern«. Liebe Frau Kelle, ich freue mich, dass Sie heute, und man glaubt es nicht, nach 10 Jahren Existenz der Bibliothek des Konservatismus, das heißt nach 12 Jahren, das erste Mal bei uns hier in den Hallen sind. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Insofern herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung hier. Ich bin tatsächlich das erste Mal hier als Referentin eingeladen, obwohl ich hier selbst auch schon bei Veranstaltungen auch in der Bibliothek war und freue mich natürlich, dass es voll geworden ist bei einem Thema, das nun weiß Gott nicht freundlich ist und das seine Schwierigkeiten hat. Umso wichtiger ist es leider trotzdem, dass wir uns damit beschäftigen. Was kostet ein Kind? Ich hätte nicht gedacht, dass wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts uns mit der Frage, was ein Mensch kostet, noch einmal neu befassen müssen. Irgendwie haben, glaube ich, die meisten Menschen gedacht, dass man zumindest im zivilisierten Teil der Welt die Frage des Menschenhandels nicht noch einmal neu diskutieren möchte. Wir stellen fest, dass das doch der Fall ist, und zwar, wenn es um kleine Menschen geht. Bei Babys und Kindern scheint diese Debatte noch einmal eröffnet worden zu sein, und sie schreitet voran natürlich mit den Errungenschaften der Reproduktionsmedizin. Wir sind am Beginn des 21. Jahrhunderts in der Situation, dass die Reproduktionsmedizin schneller agiert, als die politische Debatte in der Gesellschaft voranschreitet. Das heißt, wir hinken hinter einer Entwicklung, die meisten überhaupt nicht wahrnehmen, weil sie gar nicht wissen, was die Wissenschaft heutzutage alles schon kann. Und all das, was ich Ihnen heute Abend erzählen werde, ist auch nur ein Anfang. Dessen muss man sich auch klar sein. Die Reproduktionsmedizin lernt wahnsinnig schnell dazu. Und Leihmutterschaft ist nur der Anfang. Genau genommen kann man sagen, das Ende dieser Fahnenstange ist eigentlich der feuchte Traum der Wissenschaft, dass man in einem künstlichen Uterus Kinder irgendwann großziehen kann. Es gibt bereits heute die Experimente erfolgreich mit Mäusen. Warum also nicht mit Menschen? Und wir stehen deswegen auch in Deutschland natürlich vor dieser Debatte, weil auch das Thema, nicht nur das Thema Leihmutterschaft, sondern die gesamte Reproduktionsmedizin natürlich auf Drängen der Wissenschaft immer wieder in Frage gestellt wird. Es vergeht kein Jahr, in dem gefordert wird, dass der Embryonenschutz fallen muss, dass wir im Namen der Wissenschaft, auch im Namen des Fortschritts, um natürlich vom Ausland nicht abgehängt zu werden. Man kennt diese Argumentationslinien auch für viele andere Forschungsfelder, wo es eben ethisch schwierig wird. Bei der Leihmutterschaft ist es genau dasselbe. Die Wissenschaft möchte noch mehr dürfen. Und es berührt allerdings, dass bei all dem haben wir eine Frage allerdings eben noch nicht zu Ende diskutiert oder eben nochmal neu aufgerollt, nämlich wir müssen klären, wann beginnt das Menschsein. Bei all diesen Debatten ist einfach wesentlich, wann beginnt das Menschsein? Und wir sehen, dass genau diese Frage gerade wieder verschoben wird. Sie wird verschoben auch in der Abtreibungsdebatte. Auch da ist es zwingend notwendig, das Menschsein von der Empfängnis qua Definition zu verschieben. Gerade haben wir eine Regierung, die das, glaube ich, auf 14 Wochen jetzt irgendwie hochgeschoben hat. All das dient eigentlich nur der Freiheit der Wissenschaft und dem Öffnen der Optionen, um mit Embryonen möglichst mehr zu machen, als man bislang darf. Das heißt, das sind sozusagen die rechtlichen Hürden, die wir gerade haben. Wir haben aber auch eine Regierung gerade, die neben allerlei anderen Unsinn, den sie sich gerade vorgenommen hat, unter anderem eben auch das Thema Leihmutterschaft sich vorgenommen hat und versucht auch in dieser Legislaturperiode zumindest einen Fuß in die Tür zu bekommen über einen leichten Einstieg der sogenannten altruistischen Leihmutterschaft. Also einer Leihmutterschaft, die angeblich ohne Geld funktioniert, sondern die nur vor lauter Herzensgüte passiert, weil Frauen vor lauter Freude einem anderen Paar ein Kind schenken zu dürfen, ihren Körper selbstverständlich gerne und ohne Geld hergeben. Das ist also die blumige Theorie. Das möchte man gerne, wenn möglich, irgendwie legalisieren, weil es auch die eine Variante ist, die man medial besser verkaufen kann. Gleichzeitig wissen wir alle, wenn natürlich der Fuß erstmal in der Tür ist, dann ist das auch nur die Einstiegsdroge in ein größeres Geschäft, das dann anschließend kommt. Ich war vor, am 1. oder 2. März war das, war ich hier in Berlin auf einer Babywunschmesse, die mitten in Berlin stattfinden kann, wo Leihmutteragenturen aus der ganzen Welt vor Ort sind und ihre Dienste anbieten. Es ist nicht die erste Messe, die stattfindet. Vor 2 Wochen war die nächste Messe, war die sogenannte Man Having Babies Messe hier in Berlin. Eine Babywunschmesse, die sich explizit an das an die Kundschaft der Männer richtet. Die Wish for a Baby, auf der ich war, ist sozusagen für das gesamte Publikum. Die Men Having Babies findet, all diese Messen finden weltweit in großen Städten inzwischen statt. Immer nach demselben Prinzip. Es kommen die großen Agenturen aus dem osteuropäischen Raum und aus dem nordamerikanischen Raum und bieten hier in Deutschland ihre Dienste an. Offiziell ist die Rechtslage in Deutschland so, dass Leihmutterschaft verboten ist. Das ist allerdings nicht im Strafrecht geregelt, leider, sondern es ist nur geregelt im Embryonenschutzgesetz und im Adoptionsvermittlungsgesetz. Das heißt, wir haben eine etwas lückenhafte Regelung in Deutschland. Das heißt ja immer, Leihmutterschaft sei in Deutschland verboten. Was aber genau verboten ist, sind nur 2 Dinge. Erstens mal die Vermittlung, die Anbahnung von Geschäften ist verboten. Das steht im Adoptionsvermittlungsgesetz. Man hat dort sozusagen analog des Verbots, irgendwie eine kommerzielle Adoption irgendwie zu arrangieren, um sozusagen über Adoptionswege einen Kinderkauf herzustellen, ist auch die Anbahnung eben eines Leihmutterschaftsgeschäftes genauso analog verboten. Und dann haben wir im Embryonenschutzgesetz, ist es verboten für die Ärzte. Also es ist quasi für das medizinische Personal existiert ein Verbot der Durchführung aller nötigen medizinischen, labortechnischen Dinge, die notwendig sind, um eben in einer fremden Frau ein Embryo einzupflanzen. Das heißt, strafbar macht sich in Deutschland weder eine Leihmutter, die ein Kind austrägt, noch Besteller, noch Eltern, also oder Menschen, die jetzt in irgendeiner Form ein Kind bestellen, machen sich nicht strafbar. Eine Leihmutter, die dieses Geschäft annähme, macht sich auch laut Gesetz nicht strafbar. Strafbar macht sich eine Agentur, die die beiden Parteien versucht zusammenzubekommen, egal ob gegen Geld oder ohne Geld, und der Arzt, der das Ganze durchführt. Das eröffnet einen grauen Markt, der es also erlaubt, und das findet eben tatsächlich auch statt, dass Deutsche ins Ausland gehen und es sich eine Art Reproduktionstourismus entwickelt hat, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern auch. Man kann sagen, wir haben in Europa, in den meisten Ländern im Moment noch ein Verbot. Es gibt nur wenige Länder mit wirklich expliziten Regelungen. Und nur Litauen und Italien hat jetzt gerade aktuell ein nachgelegt und hat genau diese Grauzone versucht jetzt zu schließen, indem man ein Universalverbot daraus gemacht hat. Das heißt, es ist jetzt eben für Italiener auch verboten, im Ausland Leihmutterschaft in Anspruch zu nehmen, um dann mit dem Kind nach Italien zurückzukehren. Diese Wege sind in Deutschland offen. Entsprechend wird es eben auch genutzt, was dazu führt, dass also Menschen aus Deutschland, je nachdem, zu welches Budget sie haben, in verschiedene Länder der Erde dort ihre Bestellungen aufgeben und ihre Kinder sich dort holen und mit diesen Kindern legal, weil sie bekommen über die Konsulate anschließend ihre Papiere für diese Kinder und dann können sie legal nach Deutschland kommen. Dass das im Ausland gemacht wird, wird übrigens argumentativ von den Befürwortern in Deutschland verwendet, so nach dem Motto, die Menschen machen es doch sowieso und ist es nicht viel sozialer, wenn wir es im Inland machen, weil dann können wir es ja auch rechtlich viel besser regeln und dann kommt es nicht zu schmutzigen Geschäften und dann ist es auch viel sozialer, weil warum sollen sich nur reiche Menschen es erlauben, können im Ausland ein Kind sich zu bestellen. Und die nicht so viel Geld haben, die sind ja benachteiligt, weil die können sich das ja dann nicht leisten. Auf diesem Niveau wird das Thema Leihmutterschaft abgehandelt, nämlich als eine Debatte der sozialen Gerechtigkeit, der Fortpflanzungsgerechtigkeit, der Antidiskriminierung. Wenn man sich anschaut, welche Fälle, also welche Beispiele medial, wo taucht Leihmutterschaft auf? Zuletzt in den deutschen Medien irgendein adliges Paar, beide 55, haben sich mit Hilfe von zwei Leihmüttern innerhalb von 12 Monaten zwei Kinder brüten lassen. Das wird dann im Boulevardteil abgehandelt, in der Bunte, Herr und Frau von und so haben jetzt gerade das zweite Kind. Beide sind 55 Jahre alt, wie gesagt, und jetzt hat man zwei Kinder. Zuletzt Paris Hilton. Paris Hilton, die ihr zweites Kind präsentierte, auch innerhalb kürzester Zeit zwei Kinder machen lassen. Das wird dann auch mit schönen Fotos auf Instagram. Es gratulieren dann alle Freundinnen, die das auch gemacht haben. Der Kardashian-Clan, der sich auch die Kinder inzwischen mit Leihmüttern machen lässt. Wir haben verschiedenste Hollywood-Schauspielerinnen, die sich Cameron Diaz, wir haben sozusagen ganz viele, die das es läuft eben unter die Reichen und Schönen. Und wenn die Frauen dort eben, die meisten sind in einem Alter, sagen wir mal, um die 50, und dann lässt man jetzt gebären. Also der Trend geht zum Fremdgebären lassen, weil man hat ja auch das Geld dazu und man ruiniert sich auch nicht die Figur, man muss auch nicht den Drehplan irgendwie umstellen, weil man ist ja auch gar nicht schwanger, sondern man lässt sich quasi ein Kind machen. Paris Hilton plaudert auch sehr gerne in den Medien über, warum sie das so macht. Also bei ihr ist es auch gar nicht medizinisch. Sie will einfach gar nicht gebären. Das findet sie ganz furchtbar. Geburt, da will sie gar nicht durch. Also es sei gar keine Frage jetzt sozusagen, dass sie unfruchtbar ist. Sie hat auch berichtet, dass sie noch 20 eingefrorene Jungs haben, weil das zweite Kind sollte unbedingt ein Mädchen werden. Also hat man so lange Embryonen produzieren lassen, bis man endlich ein Mädchen hatte. Was mit den 20 Brüdern im Kühlschrank passieren wird, weiß niemand. Möglicherweise werden die dann irgendwann der Wissenschaft irgendwie übergeben für Experimente oder getötet. Das ist ein völlig normaler Prozess. Das heißt, diese, diese Leichtigkeit, mit der das transportiert wird, gehört mit zum Programm. Die andere Personengruppe, die wir in der Öffentlichkeit relativ stark wahrnehmen und über die es in jedem deutschen öffentlich-rechtlichen Sender bereits eine wohlwollende Dokumentation selbstverständlich gibt, ist natürlich die Lobby der schwulen Männer. Eine große Zielgruppe natürlich dieser gesamten Reproduktionsmedizin haben die doch das Problem, dass sie sich eben nicht gegenseitig befruchten können und während die lesbischen Paare zumindest mit einer Samenspende auskommen und dann ihr Kind selber auf die Welt bringen können, braucht der schwule Mann nun mal tatsächlich eine Frau. Sie merken schon, die Frage, was ist ein Mann und eine Frau, lässt sich in der Reproduktionsmedizin relativ eindeutig klären. Da reicht es eben nicht, dass der Schwule sich als Frau identifiziert, sondern er braucht halt schon den biologischen weiblichen Körper. Im Kreißsaal gibt es immer noch die 100% Frauenquote, ganz egal, als was jemand in seinem Ausweis irgendwie, als was er herumläuft. Aber entsprechend ist natürlich das Thema Leihmutterschaft eines, das sehr stark auch medial verbunden ist mit dem Aktivismus der LGBT-Lobby und vor allen Dingen der Schwulenbewegung. Für die ist das eben auch die Vollendung eigentlich eines Siegeszuges. Es ist die konsequente Fortsetzung von Ehe für alle, weil jetzt ist es eben Kinder für alle. Nach dem Motto, erst haben wir erkämpft, dass wir alle heiraten dürfen, wenn wir jetzt schon verheiratet sind, jetzt wollen wir aber auch Kinder haben. Und deswegen wird es auch argumentativ eben immer unter diesem Label auch transportiert gerne, dass es ja eine Diskriminierung sei, wenn man das schwulen Männern verweigern würde, weil es doch schließlich die einzige Möglichkeit für sie wäre, dass sie eben auch eigene Kinder haben können. Man ist also schon wieder homophob, wenn man gegen die Leihmutterschaft ist, weil man dem armen Schwulen verweigert, dass er Kinder haben darf. Aber niemand geht weiter sozusagen. Also das alles, was jetzt kommt, ist etwas, was medial kaum auftaucht. Es poppt ab und zu mal, poppt es auf, sagen wir mal, die schmutzigen Seiten dieses Geschäftes. Wir haben aber auch, ich rede jetzt schon eine Viertelstunde, wir haben in dieser Debatte noch nie über das Kind gesprochen. Ja, das heißt, es fällt auf, auch in der medialen Berichterstattung in dieser Frage Leihmutterschaft, tauchen immer die Erwachsenen auf, die jetzt ihren Kinderwunsch erfüllt haben. Es tauchen die Erwachsenen auf, die endlich nicht mehr diskriminiert sind und die auch dürfen, die ihren Anspruch auf ein fiktives Recht auf ein Kind glauben, hier umzusetzen. Und was eben völlig fehlt in dieser Perspektive, ist die Frage, was ist eigentlich mit dem Kind? Denn wir sprechen ja hier, ja, sagen wir mal, man kann ja geteilter Meinung sein über das Thema Homo-Ehe, über die Frage, was zwei Erwachsene tun und wie sie zusammenleben wollen und unter welchem Label. Aber bei der Leihmutterschaft geht es eben nicht nur um denjenigen, der einen Kinderwunsch hat, sondern es wird ein Kind produziert. Es wird ein Kind gemacht und über dieses Kind wird verfügt. Es geht sogar so weit, dass es eigentlich wahnsinnig paradox ist, weil es werden Besitzansprüche an diesem Kind verhandelt und in Verträgen festgehalten, noch vor der Zeugung dieses Kindes. Das heißt, wir sind quasi mit einer Lobby konfrontiert, die allen Ernstes sagt, noch bevor ein Kind gezeugt ist, also noch in dem Moment, wo es nur ein Gedanke ist, erlauben wir uns bereits Verträge zu machen, um die Besitzansprüche über dieses Kind zu regeln. Dann holen wir uns aus dem Katalog eine Eizellspenderin und eine Leihmutter. Das sind zwei verschiedene Frauen, komme ich gleich noch zu. Lassen wir Embryonen produzieren. Dann tun wir für 9 Monate so, als sei das eigentlich kein Kind, weil wir experimentieren ja. Wir selektieren, wenn das kranke Embryonen sind, werden sie abgetrieben. Es werden auch immer mehr Embryonen eingesetzt, als man eigentlich auf die Welt bekommen will. Es gibt sehr viele Fehlgeburten. Die Fehlgeburtsquote ist relativ hoch, wie bei jeder künstlichen Befruchtung. Und hier sogar noch viel stärker, weil es eben auch noch mit fremdem genetischem Material ist. Das heißt, in dieser Schwangerschaft darf mit diesem Embryo alles gemacht werden. Wenn er das falsche Geschlecht hat, wird er abgetrieben. Wenn er krank ist, wird er abgetrieben. Und dann, wenn das Kind auf der Welt ist, wird es wieder wie ein Kind behandelt. Weil dann werden ja die, dann wird es ja den rechtmäßigen Besitzern ausgehändigt. Das heißt, dieselbe Regierung im Übrigen, die gerade sagt, wir müssen das Abtreibungsrecht verändern und das sei ja noch alles gar kein Kind, weil man müsse ja in den ersten 14 Monaten kann man ja noch gar nicht von einem Menschen sprechen, ist dieselbe Regierung, die sagt, über diesen Nichtmenschen wollen wir jetzt aber Verträge machen, noch bevor er gezeugt wird, und wollen dort aber festhalten, dass dieses Kind ein Mensch ist und wem es gehört. Also die Besitzansprüche sollen noch bevor die Produktionsstraße eingeschaltet wird, geregelt werden. Wie funktioniert nun dieser Markt? Man kann sagen, wir haben zwei Probleme auf diesem im Bereich der Leihmutterschaft. Und zwar einmal die Perspektive der Frau, also die Problematik, dass hier Frauenkörper benutzt werden wie Brutkästen, um für fremde Menschen Kinder auszubrüten, und dass es wie eine neue Form von Prostitution ist, die sich hier anbahnt. Also sagen wir mal, normale Prostitution, soweit man irgendwie von normal sprechen will in diesem Zusammenhang, bedeutet Sexualität ohne Fortpflanzung. Leihmutterschaft ist einfach Fortpflanzung ohne Sexualität. Aber es funktioniert nach demselben Prinzip. Sie mieten sich eine Frau an für einen bestimmten Zeitraum und benutzen ihren Körper. Aber eben nicht zur Triebbefriedigung, sondern zur Produktion eines Kindes, und weder vorher noch danach interessiert es sie. Allein sprachlich ist das Wort Leihmutterschaft schon eine Beschönigung, weil es geht ja gerade darum, dass man hier keine Mutter haben will. Diese Frau, hier wird ja keine Mutter geliehen, ja, ist ja keine Bibliothek, wo ich ein Buch ausleihe, um es wieder zurückzubringen, sondern es ist, ich miete den Bauch, den Uterus dieser Frau, das heißt, ich reduziere sie auf ihre Körperfunktion der Gebärfähigkeit. Das ist alles, was interessiert an dieser Frau. Sie soll ja gerade nicht Mutter sein. Sie soll auf gar keinen Fall Ansprüche stellen, Mutter zu sein. Das wird sogar vertraglich festgehalten, weil dann kommt man ja nämlich in den Konflikt. Also gerade das Muttersein ist das, was explizit ausgeschlossen wird in diesem Prozess. Man will die Mutterschaft ja eliminieren hier heraus. Deswegen hat man auch begonnen, wird es auch sprachlich, wird eben in Deutschland zwar von Leihmutterschaft gesprochen, ist aber im internationalen Kontext eher die Ausnahme, weil dort wird eigentlich, gerade in der englischen Sprache, wird das Wort Surrogat benutzt. Ja? Das heißt, eine Leihmutter ist eigentlich rein sprachlich im Rest der Welt eine Surrogate, also ein Ersatz. Sie ist nur ein Surrogat für etwas, was anschließend kommen soll. Ein Begriff, der auch gerne genutzt wird, ist Carrier, der Träger. Also sie trägt sozusagen nur diese Schwangerschaft aus, ist aber eben nicht die Mutter. Das ist Teil des Konzeptes auch. Also wir erleben auch in diesem Bereich eine Eliminierung der Weiblichkeit der Frau, die quasi einerseits sprachlich da ist und gleichzeitig aber eben auch rein körperlich durchgesetzt wird. Also sie soll sozusagen weder Mutter genannt werden, noch soll sie Mutter sein, sondern sie soll auf ihre Körperfunktion, man spricht auch von Birthing People, also die gebärende Personen. Man merkt, es ist sozusagen, ne, sie soll ein seelenloses Objekt sein, auf gar keinen Fall, aber soll dieser Begriff Mutter genutzt werden, weil erstens mal steht entweder eine andere Mutter ja bereit und will dieses Kind haben und beansprucht, die einzige Mutter dann zu sein für dieses Kind. Die hat ja gar kein Interesse an einem Konkurrenzwesen, das irgendwie auch noch Mutterschaft beansprucht. Oder sie haben eine Kundschaft, die eben völlig auf Frauen verzichten will, weil ja heutzutage jeder ein Kind großziehen kann. Hauptsache, das Kind wird geliebt. Ne? Also diesen Slogan kennen wir ja. Aber wir sehen auch hier, dass es analog dieser gesamten Gender-Debatte sich auch hier die Logik fortsetzt, dass man, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die sich, und wie in Deutschland haben wir eine Regierung, die das ja jetzt auch umgesetzt hat mit einem Gesetz, wenn wir einer Theorie folgen, die sagt, die Frage des Geschlechts sei nur etwas, was man als eine Rolle identifiziere. Wenn also jeder eine Frau sein darf, darf natürlich in dieser inneren Logik auch jeder eine Mutter sein. Dann kann ich mich natürlich genauso als Mutter identifizieren. Es ist eine logische Fortsetzung Fortführung dieses Denkens, dass quasi eben die Mutterschaft auch in diesem Denken eben wieder von der Biologie gelöst wird, dass also jeder Mutter sein kann, der sich rein rechtlich zur Mutter erklärt und die biologische Verwandtschaft, genauso wie die Biologie bei der Definition von Weiblichkeit keine Rolle spielen soll, soll die biologische Verwandtschaft zum Kind keine Mutterschaft begründen, sondern eben Verträge ersetzen jetzt das Blut. So ist quasi diese, und dann verwundert es auch nicht, dass diese Regierung übrigens schon wieder einen Anlauf macht, auch um das Abstammungsrecht zu verändern. Ein weiteres Gesetz, das sie ändern müssten, eben nicht nur den Embryonenschutz und das Adoptionsvermittlungsgesetz und das BGB, wo wir übrigens festhalten, dass Mutter eines Kindes die Frau ist, die es geboren hat, so ist das in Deutschland definiert, das müsste man verändern, aber sie müssen das gesamte Abstammungsrecht genauso verändern, aber diese Tendenz sehen wir ja auch schon lange. Es gab schon unter Heiko Maas als Justizminister die erste Fachkommission, die beauftragt wurde, ein neues Abstammungsrecht zu konzipieren. Und schon damals hat man Vorschläge erarbeitet, wie eine schon damals verbotene Leihmutterschaft also mal fiktiv geregelt werden könnte, wenn sie denn legal wäre. Weil man eben im Namen der Vielfalt und der neuen Familienformen weg möchte von dieser biologischen Verwandtschaft hin zu einer vertraglich geregelten Verwandtschaft, die dann eben jeder ausführen kann. Und wo eben gerade auch die Frau zum Beispiel eben überhaupt gar keine Rolle mehr spielen muss und die Frage, wer das Kind geboren hat, keine Rolle mehr spielt. Das heißt, aus der Sicht der Frau entwickelt sich hier gerade weltweit eine neue Form von Prostitution. Und es ist deswegen auch nicht verwunderlich, dass dieses Geschäft weltweit vor allen Dingen in den Ländern floriert, wo sie eine Kombination haben aus Gesetzlosigkeit, Korruption und Armut. Das ist sozusagen das Erfolgstrio von Leihmutterschaft vom Beginn an gewesen. Der Markt wurde als erstes, hat er sich in Indien entwickelt und dort ist er richtig explodiert. Also da sind, man schätzt, dass etwa 25.000 bis 30.000 Kinder da insgesamt gezeugt wurden. Es gab über 5.000 Kliniken. Warum Indien? Weil sie dort Frauen hatten, die überhaupt nichts wert sind, die kein Einkommen haben, die man benutzen kann, die keine Bildung haben, die keinen Vertrag lesen können und froh sind mit ein paar hundert Euro, mit denen man sie abspeist, während die Agenturen und die Ärzte und die Labore und Krankenhäuser sich die goldene Nase verdient haben. Indien hat relativ schnell gemerkt, dass das zu einer Ausbeutungssituation führt und man hat das irgendwann versucht, wieder runterzuschrauben. In dem Moment, also inzwischen ist es so, dass in Indien 2015, glaube ich, ist das letzte Mal das Gesetz verändert worden oder 2019, glaube ich, dann final. Inzwischen ist es nur noch, man hat so stückweise zurückgefahren. Irgendwann hat man gesagt, nur noch für Inländer, dann nur noch für verheiratete heterosexuelle Paare. Also man hat sozusagen den Markt versucht zurückzufahren, weil man gesehen hat, dass die indischen Frauen quasi die Brutkästen für die Welt sind. In dem Moment, wo Indien seinen Markt runtergefahren hat, ist das Geschäft automatisch einfach nur weitergesprungen. Ich nenne das Länderhopping. Man kann sagen, immer wenn sich ein Markt schließt, öffnet sich irgendwo in einem anderen Land der Markt wieder neu. Von Indien ist das quasi erstmal in die Nachbarregionen, nach Kambodscha, nach Nepal, nach Laos ausgewichen, teilweise auch mit den indischen Frauen gleich mit. Ja, man kann die indischen Frauen dann einfach, man hat sie über die Grenze gebracht und dann haben sie eben dort die Kinder auf die Welt bekommen. Der indische Markt hat allerdings dann eben, also das Schließen des indischen Marktes hat aber auch in anderen Weltregionen ausgelöst, dass es neue Märkte gab. Der afrikanische Markt ist durchaus stark. Dort spricht man wirklich von offenen Ausbeutungssituationen. Dort gibt es sowas wie Babyfarmen, wo Frauen wirklich gehalten werden und geschwängert werden. Also am Anfang hat man sie erst noch überredet oder unter Vorspielen falscher Tatsachen dahin gelockt. Wir haben aber Länder, eben gerade auch zum Beispiel Länder wie Nigeria, da werden die Frauen entführt, geschwängert und dann verkauft man ihre Kinder. Dass in solchen Ländern, wo eine Frau und ein Menschenleben nichts wert ist, ist selbstverständlich irgendwie das nur eine neue Form von Ausbeutung. Also wenn ich Frauen sowieso ausbeute als Zwangsprostituierte, dann kann ich ihre Kinder, die da aus Versehen entstehen, auch noch gewinnbringend verkaufen. Es ist einfach nur eine weitere Stufe der Ausbeutung und zwar eine sehr relativ lukrative. Der Markt entwickelte sich dann allerdings auch in Lateinamerika, und zwar in Mexiko und Kolumbien, auch eben, sagen wir mal, Brutstätten der Korruption und der Armut. Es ist kein Zufall, dass das der Markt sozusagen immer in diese Regionen geht. Und wir haben, als in Indien sich der Markt schloss, hat sich nahezu analog ein Riesenmarkt entwickelt mitten in Europa, und das ist die Ukraine. Die Ukraine ist das Eldorado im europäischen Raum, und die Ukraine hat im Prinzip das gut laufende Billigsegment dieses Geschäftes aufgegriffen, das in Indien zusammengebrochen ist, während der hochpreisige Markt in den USA aufgebaut worden ist. Kalifornien ist hier wahrscheinlich der Vorreiterstaat. Kalifornien war ja in vielen liberalen Gesetzgebungen ganz vorne. Auch hier hat sozusagen, es war der erste Bundesstaat in den USA, wo Leihmutterschaft begonnen hat. Deswegen sind bis heute sehr viele dieser großen Firmen, die das betreiben und die inzwischen ihre Zweigstellen haben auf verschiedenen Kontinenten und in verschiedenen Ländern, haben in der Regel begonnen in Kalifornien. Inzwischen ist in den USA es von Bundesstaat zu Bundesstaat durchgeklagt worden. Mir sagte eine Rechtsanwältin auf dieser Wish for a Baby Messe, die selbst als Anwältin viele Bundesstaaten durchgeklagt hat. Sie sagte, es sind im Moment nur noch drei. Sie sagt, es sind etwa noch drei Bundesstaaten. Ansonsten ist es in allen Bundesstaaten der USA erlaubt. Aber es gibt Hochburgen, und das ist vor allen Dingen eben Kalifornien und Texas. Es gibt große Preisunterschiede. Deswegen sage ich, die Ukraine hat sozusagen, dass die Ukraine bedient etwa ein Viertel des Weltmarktes. Und das Geschäft geht übrigens weiter ungestört trotz Krieg, meine Herrschaften. Das haben mir die Agenturen persönlich bestätigt auf dieser Messe. Und sie brüsteten sich sogar im Internet auf ihren Social-Media-Kanälen stolz damit, dass es völlig ungefährlich sei und dass sie trotz Krieg, wie viele Babys sie produziert haben. Also man brauche sich keine Sorgen machen. Ich habe mich als vermeintliche Kundin ausgegeben und habe explizit gefragt, wie es denn aussieht und irgendwie, ob das denn jetzt nicht gefährlich sei und mit dem Krieg und so weiter. Man hat mir versichert, es ist alles kein Problem, und außerdem haben sie inzwischen Lösungen gefunden für die ängstliche Kundschaft, die vielleicht nicht bis Kiew reisen möchte im Moment. Man hat also in Grenznähe, in Tschechien zum Beispiel, hat man Büros und Wohnungen angemietet für die Kundschaft, die nicht bis nach Kiew reisen möchte. Und viele Sachen kann man eben dort dann in Grenznähe schon abhandeln, sodass es eben nicht notwendig ist, als Kunde sich ins Kriegsgebiet zu begeben. In der Ukraine bekommen sie ein Kind schon zwischen 30.000 und 60.000 Euro. Das sind so quasi die Preise, während sie in den USA bei 100.000, kann man sagen, anfangen. Und dann ist das Segment nach oben hin auch noch deutlich teurer. Also je nachdem, was sie so alles dazu bestellen und wie viele Versuche und wie genau sie das selektiert haben wollen. Sie haben quasi All-Inclusive-Pakete, je nachdem, wie die rechtliche Beratung sein soll und in welchem Bundesstaat es ist, kann das auch bis zu 300.000 hochgehen für ein Kind. Das heißt, wer Geld hat und wer hohe Rechtssicherheit haben will und einen hohen medizinischen Standard in der Umsetzung haben will, der geht in die USA. Wer weniger Geld hat, der geht in die Ukraine, bekommt dort inzwischen auch einen absolut adäquaten medizinischen Standard, bekommt aber die billigen Ostpreise dazu. Das heißt, man kann sagen, es ist sozusagen nur eine Frage des Geldes. Und Sie müssen sich das vorstellen, tatsächlich wie einen normalen Produktionsprozess. Es ist ein normales Geschäft. Sie haben verschiedene Servicepakete. Sie können wählen quasi zwischen der Flatrate, dass Sie quasi ein garantiertes Kind haben, dass Sie so viele Versuche inklusive, wie Sie möchten. Also man hat sozusagen, je nachdem, wie viel Geld Sie haben, können Sie den Prozess beschleunigen, geht es dann schneller oder eben die Gesundheitsselektion oder das Wunschgeschlecht ist dann inklusive oder eben nicht nur drei Versuche, sondern in diesem Preis und sie würden dann Aufpreis zahlen, wenn nach drei Versuchen immer noch kein Kind da ist, sondern sie haben quasi wie so Komplettpakete, die sie da kaufen können und in auf schlecht übersetzten deutschen Seiten bieten eben gerade auch die ukrainischen Agenturen das gute Genmaterial der Ukrainerin an. Es ist quasi, also es ist, als würden sie Zuchtstuten anbieten. Und es ist wirklich wie im Katalog. Also sich eine Frau aus dem Katalog zu holen, hat jetzt eine neue Qualität. Ja, früher hieß es immer irgendwie, da kauft sich einer eine Frau aus Russland aus dem Katalog. Ja, das ist jetzt real, aber eben nicht aus Russland, sondern, und er kauft sie auch nicht irgendwie zum, er kann sie jetzt schwängern, ohne mit ihr Sex haben zu müssen, sondern er kann ihr quasi einfach nur, man leiht sie sich aus dem Katalog. Das ist wie Steckbriefe. Also ich habe Zugang zu mehreren Datenbanken als Kundin bekommen. Sie haben die Datenbank für die Eizellspenderin und sie haben die Datenbank für die Leihmütter, weil das ja unterschiedliche Frauen sind. Bei der einen will man die gute Genetik haben und die richtige Genetik. Also die Rassenlehre ist auch sehr präsent in der Eizelldatenbank. Wir können sie nach Rasse sortieren. Sie können quasi Filter setzen. Das ist wie Tinder mit guten Genen. Ne? Sie setzen sich die Filter, welche Rasse sie haben wollen, welche Hautfarbe, welche Haarpracht, also ob lockig, glatte Haare. Bei den Eizellspenderinnen auch welchen Bildungsabschluss sie zum Beispiel haben. Die Eizellspenderinnen müssen detailliert Auskunft geben bei den besseren Agenturen. Wird überprüft quasi bis in die dritte Generation zurück. Auch die Genetik, die Erbkrankheiten und so weiter. Ne? Sie wollen ja nicht 100.000 Euro ausgeben, um dann eine Eizelle zu kaufen von einer Frau, wo der Opa Krebs hat. Ne? Sondern sie wollen ja sozusagen nur gesundes Genmaterial soll her und möglichst nur kluge, schöne Frauen, von denen möchte man die Eizellen haben. Während die Leihmutter wiederum andere Qualitäten haben muss, die hat eine andere medizinische Akte, weil die muss zum Beispiel vorweisen, dass sie schon mal Kinder hatte. Man nimmt also nur Frauen, die bereits Kinder haben, was später, ich komme noch drauf zurück, unter sozialen Gesichtspunkten nochmal einen besonderen Aspekt hat. Aber diese Frauen müssen sozusagen vorweisen, dass sie Kinder gebären können. Man will ja einen funktionstüchtigen Brutkasten. Sie geben auch nicht 100.000 Euro aus, um dann ein Embryo einer Frau einzupflanzen, die möglicherweise gar nicht empfängnisfähig ist. Also soll sie, wenn möglich, mindestens ein Kind problemlos und gesund auf die Welt bekommen haben. Das ist bei ihr wichtig. Und ihr Bildungsabschluss interessiert in dem Sinne nicht wirklich. Ihre gesunde Lebensweise interessiert. Die Frage, ob sie schon mal Drogen genommen hat und so weiter. Ja? Das heißt, bei der Leihmutter wird das soziale Umfeld, also was sind das für Frauen, haben sie schon irgendeine polizeiliche Akte, haben sie eine Drogenvergangenheit und solche Dinge sollen dort ausgeschlossen werden, weil man will quasi einen gesunden Brutkasten haben. Dann kaufen sie sich die beiden Komponenten, die Agentur bringt sie zusammen, es werden Verträge gemacht und dann geht der medizinische Prozess los. Und das bedeutet für diese Leihmütter, dass sie erstmal vollgepumpt werden mit Hormonen. Ich erwähnte bereits, dass die Eizellspenderin und die Leihmutter nicht dieselbe Person sind. Warum wird das gemacht? Erstens mal, manche Kundinnen bringen selber ihre Eizellen mit. Also die haben vielleicht noch Eizellen, vielleicht auch eingefrorene Eizellen, aber ihre eigenen Körper sind nicht mehr gebärfähig. Das heißt, die brauchen sozusagen nur einen Brutkasten, bringen aber ihr eigenes Genmaterial mit. Es wird aber auch bei den anderen, die jetzt sowieso eine Eizelle kaufen müssten, ist nicht die Eizellspenderin die Leihmutter, weil man bewusst möchte, dass es einen gespaltenen Prozess gibt, damit die Frau, die das Kind auf die Welt bekommt, keine genetische Verwandtschaft mit diesem Kind hat. Erstens mal in ihrem Bewusstsein sozusagen ein fremdes Ei brütet, um sich auch psychisch abzuspalten und nicht irgendwie Besitzansprüche auf dieses Kind zu entwickeln. Wenn sie nicht genetisch verwandt ist, hat sie es auch rechtlich schwerer, sollte sie anschließend vielleicht das Kind behalten wollen. In dem Moment, wo sie eine genetisch verwandt wäre, wenn das ihre eigene Eizelle wäre, wäre es sehr schwer, auch gerichtlich, ihr dieses Kind tatsächlich wegzunehmen, auch wenn sie vorher vielleicht einen Vertrag unterschrieben hat. Das heißt, sie soll sozusagen wirklich nur der Brutkasten sein. Sie soll eigene Kinder schon haben, um ihre Interessen und ihre Aufmerksamkeit auf bereits existente Kinder zu lenken. Sie soll keine Ansprüche haben, auch nicht genetisch als Mutter auf dieses Kind. Sie soll allerdings auch ihre Familienplanung schon abgeschlossen haben, weil es kann sein, dass sie danach nämlich unfruchtbar ist. Diese gesamte medizinische Prozedur, die da notwendig ist, um eine Leihmutterschaft überhaupt ins Leben zu rufen, ist körperlich unglaublich belastend und riskant. Alle diese Schwangerschaften sind Risikoschwangerschaften, weil der Körper ein fremdes genetisches Material ausbrüten soll und erst einmal in den Zustand einer künstlichen Schwangerschaft versetzt werden muss. Also diese Frauen werden hormonell überstimuliert, um dem Körper vorzugaukeln, er sei schwanger. Dann erst kann der Embryo überhaupt eingesetzt werden, weil sonst würde der Körper ja den Embryo sofort abstoßen. Das heißt, diese Frauen müssen große Dosen an Hormonen nehmen, um ihn in diesen Schwangerschaftszustand zu versetzen. Sie bekommen aber auch Antibiotika, Steroide und dann im Verlauf der Schwangerschaft auch Immunsuppressiva, ähnliche Medikamente wie eben auch Organempfänger nehmen müssen, weil es derselbe Effekt ist. Also bei einer normalen Schwangerschaft habe ich ja als Frau meine eigene Eizelle, aber eine fremde Samenzelle. Das heißt, das Kind hat nur die Hälfte meiner Genetik und die Hälfte ist fremde Genetik. Bei der Leihmutterschaft haben sie 100% fremde Genetik. In einer normalen Schwangerschaft akzeptiert der weibliche Körper in der Regel die fremde Genetik des Mannes, weil er ja sozusagen seine Hälfte beisteuert, also eine Wiedererkennung, eine Anerkennung da ist. Bei 100% fremdem Genmaterial stößt der Körper normalerweise diesen Fremdkörper ab. Und um das zu verhindern, muss diese Frau vollgepumpt werden mit Medikamenten und sind das alles schwierige Schwangerschaften. Es ist auch der Grund, warum es relativ häufig zu Fehlgeburten kommt. Dann wird ein neuer Versuch gemacht. Ja? Das heißt, dann fängt man wieder an, dann muss man wieder mit der hormonellen Behandlung noch einmal beginnen. Nicht wenige dieser Frauen haben also Komplikationen in der Schwangerschaft, haben Risikoschwangerschaften. Die Gefahr der Schwangerschaftsvergiftung verdoppelt sich sofort. Wenn sie Zwillinge austrägt, dann verdreifacht sich die sofort. Wir haben sehr viele Frühgeburten. Wir haben sehr viele Kaiserschnitte, weil eben es diese Kinder schwer zu halten sind und es eher die Ausnahme ist, dass die Kinder wirklich 9 Monate einfach problemlos hier eine Frau schwanger ist. Das ist ein hochkomplizierter medizinischer Prozess und nicht wenige dieser Frauen sind anschließend körperlich völlig durch. Dann interessiert es aber niemanden mehr, weil der Brutkasten interessiert ja nur, dass er liefert und ob er anschließend krank ist, ob er anschließend Folgeschäden hat. Wir wissen, dass die Leihmutterschaft, diese ganze Prozedur und diese Belastung mit den Hormonen, Gefäßkrankheiten, Bluthochdruckprobleme, viele verlieren ihre Gebärmutter, muss anschließend entnommen werden. Aber sie haben auch später, es gibt Spätfolgen, die oft erst, sagen wir mal, deutlich nach der Leihmutterschaft auftreten. Und dann sind diese Frauen selbstverständlich gerade in ärmeren Ländern weder versichert, noch fühlt sich irgendjemand verantwortlich. Die Frauen haben auch überhaupt niemanden, an den sie sich da wenden können. Die Agentur ist aus der Nummer raus. In vielen Ländern kennen die Leihmütter gar nicht die Bestellereltern. Das ist nur auf dem nordamerikanischen Markt ist das eher üblich, dass sozusagen die Leihmutter auch irgendwie Kontakt hat zu den Bestellern. Das ist aber weltweit nicht üblich. Viele wissen sozusagen gar nicht, wer die Besteller sind. Das Kind wird direkt nach der Geburt wird es weggenommen im Kreißsaal. Oft sind die Besteller mit im Kreißsaal. Und viele Frauen kriegen das Kind kein einziges Mal, auch nur auf den Arm oder zu Gesicht. Und dann ist das Kind weg. Das ist die normale Prozedur bei diesem Prozess. Das heißt, im Umkehrschluss für die Kinder ist es genauso. Nicht nur ein psychisches, sondern auch ein gesundheitliches Risiko, das sie hier eingehen. Weil natürlich erstens mal alle Kinder eine künstliche Befruchtung darstellen. Jede künstliche Befruchtung ist ein Risiko. weil die Folgeschäden, also jede, ja, also auch Kinder, die jetzt nicht von einer Leihmutter ausgetragen werden, sondern auch die Paare, die künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen und ihr eigenes Genmaterial quasi in der Petrischale vorbereiten lassen und die Frau lässt es sich wieder einpflanzen. Auch diese Frauen müssen diese hormonelle Behandlung machen und so weiter. Die Belastung ist auch da, aber sie machen dieses Risiko zumindest nur für sich selber. Ja, das heißt, die Frau selber muss entscheiden, ob sie diese körperliche Last selber trägt. Bei der Leihmutterschaft lagert man das gesamte körperliche Risiko einfach an eine arme Frau aus und redet sich das Ganze auch noch schön, weil man sagt, ja, für ihre Verhältnisse hat sie doch viel Geld dazu bekommen. Also es ist ja quasi, manche haben Argumentationslinien, da geht das fast bis in die Entwicklungshilfe. Nach dem Motto, ist doch toll, wenn wir den Frauen in der dritten Welt und im Osten, die haben doch sonst auch kein Einkommen und die können doch damit 3 Jahresgehälter verdienen für ihre Verhältnisse. Ist doch super. Das heißt, wir weisen die Frau in der Ukraine mit 5.000 Euro ab, was für sie viel Geld ist, oder für 10.000, dann sind das für sie mehrere Jahresgehälter, während es für den Besteller aus Deutschland ein Spottpreis ist, weil er ja auf dem amerikanischen Markt käme er so billig nicht davon, aber man redet sich das quasi noch schön. Die Kinder, die hier aber gezeugt werden, um darauf zurückzukommen, die haben, die alle künstlich gezeugten Kinder, bekommen zur Geburt schon quasi durch diese Zeugung ein Risiko für Gefäßkrankheiten, verengte Arterien und Herzkrankheiten. Also selbst der Weltverband der Kardiologen warnt vor der künstlichen Befruchtung, weil sie sagen, dass die Nebenwirkungen, die man eben nicht in den Griff bekommt, wir greifen ein in die Natur, wir erzwingen die Entstehung eines Menschen aus 2 Komponenten, die wir nach menschlichem Ermessen aussuchen. Und um überhaupt diese künstliche Befruchtung im Reagenzglas zu machen, muss dieses Genmaterial irgendwie gereinigt, vorbereitet werden und so weiter. Und man schätzt, dass dieser Prozess dazu beiträgt, dass diese Kinder anschließend eben in manchen Krankheitsbildern erhöhte Risikofaktoren haben. Und eines davon sind verengte Gefäße, mit denen diese Babys quasi schon auf die Welt kommen. Aber auch Fehlbildung zum Beispiel an den Geschlechtsorganen ist eine beliebte Folge offensichtlich auch, kommt statistisch häufig vor. Wir haben keinerlei weltweit medizinische Studienbegleitung zum Phänomen der Leihmutterschaft. Nirgendwo auf der Welt gibt es begleitende Wissenschaft, die in irgendeiner Form in Studien erfasst und nachgeht, welche körperlichen oder auch psychischen Folgeschäden die Leihmutterschaft möglicherweise verursacht. Das heißt, wir haben einen Markt inzwischen, der jetzt im Moment etwa 13 Milliarden weltweit jährlich ausmacht. Wir reden hier, und das ist ein amerikanisches Institut, hat das ausgerechnet, sehr seriös. Also belastbare Zahlen, die haben quasi den Weltmarkt analysiert. Und deren Prognose ist, dass dieser Markt in 10 Jahren bereits bei 130 Milliarden sein wird und dass allein 60 Milliarden in Europa umgesetzt werden. Man sieht also, dass dieses Geschäft unglaublich, also ein riesiges Volumen hat, unglaublich lukrativ ist. Die Gewinnspannen sind hoch. Also die, sagen wir mal, eine Leihmutter in der Ukraine, wenn die 5.000 oder 6.000 Euro bekommt, ich aber als Kunde 60.000 Euro bezahle, um das Kind zu haben, bleiben mindestens 50.000 Euro sozusagen in der Produktionsstraße hängen. Da verdienen die Agenturen vor allen Dingen, da verdienen die Rechtsanwälte, die die Verträge machen, da verdienen die Labore und die Ärzte. In den USA, wenn ich 100.000 bezahle und die Leihmutter dort bekommt vielleicht 20.000, bleibt immer noch 80.000 in der Produktionsstraße hängen. Das heißt, wir haben hier einen unglaublich lukrativen Markt für sehr, sehr viele Menschen, der natürlich dazu verführt, nicht nur, sagen wir mal, die Kinderwünsche zu erfüllen von denjenigen, die sich aller Herz allerliebst ein Kind wünschen, was man ja irgendwo nachvollziehen kann, sondern dass dieser Markt natürlich, weil er so lukrativ ist, auch Menschen anlockt, die möglicherweise ganz andere Interessen haben. Wir haben mehrere Länder, also ein Grund, warum zum Beispiel Russland seine Leihmutterschaft begrenzt hat auf das Inland nach einigen Jahren, war einer der Gründe, die offiziell genannt wurden, war, dass sie sagen, wir haben keine Ahnung, wohin die russischen Kinder anschließend eigentlich gehen, sobald sie die Landesgrenze passiert haben. Und dass man befürchtet, dass die organisierte Kriminalität und auch der Organhandel mit involviert ist. Die gleichen Bedenken hat man auch in Thailand geäußert und in Indien geäußert. Wir wissen, dass in Indien ein blühender Organhandel stattfindet und dass dort arme Menschen ausgebeutet werden und ihre Nieren verkaufen, teilweise die Nieren ihrer Kinder verkaufen, um überhaupt zu überleben. Ja, was glauben Sie, was dort für ein großartiger Markt entsteht, wenn Sie Kinder sozusagen, wenn Sie ein Kind sogar extra produzieren lassen können? Auch in Afrika haben wir die Verquickung zwischen Organhandel, Menschenhandel, Zwangsprostitution. Es ist, wie gesagt, auch für die organisierte Kriminalität einfach nur eine weitere lukrative Komponente. Ja, also Sie können eine Frau auf dem Markt, auf dem Zwangsprostitutionsmarkt irgendwie stundenweise vermieten für 100 Euro. Und das geht natürlich, aber wenn sie ein Kind hat und wenn sie ihr das Kind wegnehmen, können sie dieses Kind möglicherweise für 100.000 verkaufen. Das ist eine extrem hohe Gewinnspanne, die selbstverständlich verlockend ist. Und es tauchen gerade in solchen Ländern wie Lateinamerika, ist dieser Verdacht immer wieder auch von den Behörden da. Aber es ist unglaublich schwer, der Sache auch nachzugehen, was auch daran liegt, dass es ein globales Handelsnetzwerk ist, das hier agiert. Das heißt, wir haben auch ein neues Phänomen, nennt sich hybride Leihmütterschaft. Man hat inzwischen, um die nationalen Gesetzgebungen zu umgehen, die vielleicht in einem Land herrschen, oder auch um Kosten zu sparen, hat man den Leihmutterschaftsprozess inzwischen in Einzelschritte aufgeteilt und lässt die Einzelschritte in dem Land machen, in dem es gesetzlich gut passt oder in dem es gerade günstiger ist. Und am Schluss kommt das Kind dort auf die Welt, wo es rechtlich am einfachsten anschließend ist mit den Papieren, sodass die Besteller ihre Papiere bekommen. Also ein Anbieter zum Beispiel, der in der Ukraine und auf Zypern agiert, hat zum Beispiel das hybride Modell zwischen der Ukraine und den USA im Angebot. Ja, das heißt, man macht den Vertrag mit der Agentur in der Ukraine. Die Leihmutter selbst ist auch eine Frau, meistens aus der Ukraine oder auch aus Georgien oder Kasachstan, Bulgarien, Rumänien. Also man rekrutiert die Frauen in diesen Ländern teilweise direkt auch aus den Frauenhäusern. Sucht man sich quasi die Frauen, denen man einen Job anbietet und die ihn dann eben machen, weil sie sonst gerade nichts haben. Man macht auch den medizinischen Teil, also man hält die Laborkosten klein, indem man eben den medizinischen Part, die Produktion des Embryos und so weiter, in der Ukraine macht. Zum Gebären wird die Frau dann aber rechtzeitig in die USA gebracht, damit sie unter amerikanischem Recht das Kind auf die Welt bekommt, weil man, wenn man zum Beispiel dann in Kalifornien oder in Texas oder in einem eben der bereits gut etablierten Länder das Kind bekommt, bekommt man dort den Goldstandard an Papieren. Der Goldstandard ist, dass sie als Besteller von vornherein in der Geburtsurkunde drinstehen, ohne dass sie nachträglich noch sozusagen die Mutter auf die Rechte am Kind verzichten muss oder sie mit einer nachgeschobenen Adoption anschließend erst als rechtliche Eltern bestätigt werden. Sie bekommen also dort Papiere, wo nur Sie als Mutter oder als Vater oder als Eltern in dieser Geburtsurkunde stehen und die Leihmutterschaft überhaupt nicht mehr vermerkt ist. Sie bekommen sozusagen saubere Papiere, die gereinigt sind von diesem gesamten Produktionsprozess und niemand, auch die deutschen Behörden, dann werden erfahren, dass sie nicht die Mutter sind. Auch ihr Kind wird übrigens nicht erfahren, dass es ein Leihmutterkind ist unter Umständen. Es gibt sehr viele Eltern, die halten das vor ihren eigenen Kindern geheim, weil sie eben gar nicht wollen, dass die Kinder das wissen oder dass ihr privates Umfeld das Ganze überhaupt mitbekommt. Ja? Und sie bekommen dann eben in den USA auch noch ein Kind mit amerikanischem Pass, also mit der amerikanischen Staatsbürgerschaft. Sprich sozusagen, sie haben quasi auch noch eine sichere Einwanderungsoption in die USA mit dazugekauft. Sie haben das Anker-Kit quasi produzieren lassen in den USA. Ein beliebtes Modell übrigens für Chinesen, die sehr gerne auf dem amerikanischen Markt sich im Moment einkaufen und sich über ein amerikanisches Kind quasi einen Anker setzen in den Vereinigten Staaten. Sie haben sogar Bundesstaaten wie Connecticut in den USA, da können sie sich auch als zwei Väter in die Geburtsurkunde des Kindes eintragen lassen und dort wird überhaupt keine Mutter mehr eingetragen. Da ist man bereits so weit, dass in den Geburtsurkunden völlig auf eine Frau verzichtet wird und dieses Kind eine Geburtsurkunde hat, auf dem es zwei Väter besitzt, aber angeblich von keiner Mutter geboren worden ist. Und dann gehen sie mit ihrer Geburtsurkunde zum deutschen Konsulat und dort stellt man ihnen anhand ja ihrer Geburtsurkunde, stellt man ihnen Papiere für dieses Kind aus und dann können sie nach Deutschland kommen. Wenn sie in der Ukraine zum Beispiel ein Kind bestellen, ist es etwas komplizierter für Deutsche. Also da bekommt in der Ukraine bekommt nur derjenige, dass die Elternschaft eben auch ausgestellt, der genetisch eine Verwandtschaft für das Kind hat, es sei denn, sie schmieren irgendjemanden. Also ich bin sicher, es gibt auch die illegalen Möglichkeiten, aber offiziell kann sozusagen nur der genetisch verwandt ist, bekommt Elternrechte an dem Kind, wird auch in die Geburtsurkunde eingetragen. Dann verzichtet die ukrainische Frau vor den Behörden in der Ukraine auf ihre Mutterrechte, sodass sie dann als Alleinerziehender ihre Papiere vom Konsulat in der Ukraine bekommen, dann nach Deutschland kommen, da eben ihr Lebenspartner, also die Mutter oder irgendwie der Mann, muss hier dann mit einer nachträglichen Adoption seine eigenen Elternrechte an diesem Kind noch bestätigen lassen. Das gefällt eben ganz vielen nicht. Die möchten sozusagen gerne von vornherein das haben. Es ist alles aber eben nur eine Frage des Geldes. Ja, es ist wie auf jedem normalen Markt. Je besser sie sozusagen, je einfacher sie den Prozess haben wollen, je mehr Geld sie haben, umso einfacher funktioniert das Ganze aus. Und sie bekommen dann diesen Full-Service-Gedanken. Bei all diesen Dingen spielen die Kinder keine Rolle. Ja, wir wissen nicht einmal, wohin diese Kinder gehen. Wir hatten zweimal in der Ukraine in den letzten Jahren, das haben wir gesehen, was es passiert, wenn man den Menschen einmal zum Produkt macht, dann bleibt er nämlich in der Produktionsstraße hängen, wenn nämlich die Logistik nicht funktioniert. Ja, das heißt, das erste Mal hatten wir im Lockdown bei Corona das Problem in der Ukraine, dass innerhalb von wenigen Monaten Hunderte von Babys in der Ukraine festhingen und nicht abgeholt wurden von ihren Bestellern, weil es Reisebeschränkungen gab aus der ganzen Welt. Der Marktführer Biotexcom hat sich damals an die Öffentlichkeit mit herzzerreißenden Videos gewendet. Man zeigte mal schön arrangierte Bilder. Sie könnten in der DDR nicht schöner aufgezeichnet worden sein. Der volle Raum mit 40 Wägelchen, wo aufopferungsvolle Kinderkrankenschwestern mit blauen Gummihandschuhen sich um Kinder kümmern und man versicherte den Bestellern in der ganzen Welt, den Kindern geht es gut und so weiter. Ja, das heißt, man hat diese Kinder, man hat ihnen ihren Müttern weggenommen, um sie dann monatelang von fremden Frauen in Sammellagern großziehen zu lassen, bis die Eltern sie irgendwann abholen konnten. Das wiederholte sich wieder dann natürlich bei Kriegsausbruch unter deutlich dramatischeren Umständen, weil man da natürlich sozusagen keine adretten Hotelzimmer hatte, in denen man die Wägelchen irgendwie aufreihen konnte und die Krankenschwestern auch viel weniger waren, weil die nämlich auf der Flucht waren, soweit es ging. Die Leihmütter durften nicht ausreisen aus dem Kriegsgebiet. Die waren vertraglich gebunden, im Land zu bleiben, weil sie mussten natürlich in der Ukraine gebären, weil es natürlich, wenn sie ausreisten, hätten sie das Kind behalten müssen, weil sie ja dann als Mutter des Kindes gelten, zum Beispiel in Deutschland. Und dann hätten sie das Kind nicht mehr hergeben dürfen, dann wäre das Menschenhandel gewesen. Also diese Frauen waren vertraglich gebunden, im Kriegsgebiet zu bleiben. Sie haben teilweise in Luftschutzkellern entbunden. Diese Kinder, es gab Fotos, wie diese Kinder in Waschkörben von Krankenschwestern versorgt wurden, weil wir eben wieder, sie haben dann einen Lieferkettenstau Ja, es ist die normale Logik des Marktes. Wenn man anfängt, den Menschen wie ein Produkt zu verkaufen, dann ist der gesamte Prozess anfällig auf Produktionsfehler, auf vertauschtes genetisches Material, was es schon gegeben hat, auf vertauschte Kinder im Kreissaal, auf Lieferkettenstau, auf Produktionsfehler, dass die Kinder fehlerhaft sind. Eine Agentur aus Georgien warb offen damit, dass man behinderte Kinder nicht abholen müsse. Die könnten in georgischen Waisenhäusern verbleiben. Andere werben nicht offensiv damit, es wird aber praktisch so gehandhabt, wie eben einige, wie Personal und auch Leihmütter immer wieder auch anonym zumindest der Presse sagen, sie haben alle Angst, offen zu sprechen, weil sie sich strafbar machen. Die werden auch verpflichtet zu schweigen, sie dürfen über den ganzen Prozess überhaupt nicht reden. Die meisten können sich ja auch gar keinen Anwalt leisten und selbst in den USA trauen sich die Leihmütter nicht, offen zu sprechen. Ich bin in einem Netzwerk, wo wir auch mit Leihmüttern, die uns ihre Geschichten erzählen, die sagen, es sei ganz schwierig, auch in Nordamerika, wo angeblich alles ja mit sauberen Verträgen und alles fein säuberlich passiert. Sie sagt, das ist alles gelogen, weil sie sagt, ja, natürlich gibt es Verträge und natürlich sind da Anwälte, aber sagst du, du merkst erst, dass das gar nicht dein Anwalt ist, wenn es Probleme gibt. Das heißt, viele dieser Frauen, die sich da bereit erklären, denken, ach ja, es ist ja hier ein Vertrag und es ist ja alles geregelt und der Anwalt hat mir das alles erklärt. Wenn es dann Komplikationen gibt oder sie eine medizinische Sache nicht machen wollen, wie zum Beispiel das kranke Kind abtreiben oder bei Zwillingen einen gesunden Zwilling abtreiben, weil die Eltern ja nur ein Kind haben wollten und all diese Dinge, was Standard ist, dann stellen sie fest, dieser Anwalt ist gar nicht meiner, sondern das ist ja der Anwalt der Agentur. Und der ist für mich gar nicht zuständig. Sie müssten sich also auf eigene Kosten einen Anwalt nehmen, um sich beraten zu lassen und um gegen die Agentur oder gegen die Besteller vorzugehen. Dieses Geld haben sie gar nicht. Sie machen das ja wegen des Geldes. Sie machen es ja, weil sie Geld brauchen. Sie haben also gar nicht die finanziellen Mittel, sich einen Anwalt zu leisten. Und was diese Leihmütter dazu berichten ist, sie sagten, selbst wenn wir das Geld hätten, man findet kaum Anwälte, die bereit sind, Leihmütter zu vertreten, weil sie genau wissen, gegen was für eine Lobby sie hier antreten. Und die meisten Anwälte wollen solche Fälle überhaupt nicht. Sie sind kompliziert, es gibt nicht viel zu gewinnen. Die Anwälte wollen diese Sache gar nicht machen. Das ist aber das normale Geschäft. Die Leihmütter können auch nicht aussteigen aus dem Prozess. Die meisten haben solche Knebelverträge, dass man theoretisch zwar die Option hat, auszusteigen, in dem Moment, wo sie aber sagt, ich will doch nicht mehr mitmachen und der Prozess aber sie schon schwanger ist und sie schon sozusagen in dem Prozess ist, wenn sie aussteigt, müsste sie die gesamten Kosten, die bereits entstanden sind, aus privater Kasse bezahlen. Auch das können sie nicht, weil natürlich die Agenturen, die Anwälte, die Besteller, die schon ihre Geld quasi, ja, der medizinische Prozess, die Labore, sie bleiben sozusagen auf dieser Rechnung, sie werden schadenersatzpflichtig, wenn sie aussteigen. Das heißt, wenn du einmal da drin bist in dieser Maschinerie, dann müssen sie im Prinzip durchhalten, weil sie eigentlich gar keine Option mehr haben, auszusteigen aus diesem ganzen Prozess. Und niemand, die Frage, was es mit den Kindern macht, da möchte ich Ihnen zum Abschluss, weil ich glaube, ich rede schon wieder sehr lange, oder geht es? Ja? Ich neige dazu. Die Frage, was macht es eigentlich mit den Kindern? Was macht es mit einem Kind, dass es eben nicht bei seinen Eltern groß wird? Dass es gezeugt wird, dass es wie ein Produkt behandelt wird, dass es nicht bei seiner genetischen Verwandtschaft groß werden kann, dass es möglicherweise nicht einmal weiß um seine Herkunft oder dass es sogar aktiv verschwiegen wird vor ihm. Wir haben ja im politischen Prozess, wird ja immer so getan, als sei es völlig egal, bei wem ein Kind groß wird. Ne? Also dieser beliebte Slogan, Hauptsache ein Kind wird geliebt, das ist ja auch etwas, was gerne verwendet wird in der Argumentationslinie, wenn wir hier über neue Familienformen sprechen und die Vielfalt der Lebensformen und so weiter. Also wir erleben ja diese Argumentationslinie schon länger, gerade auch wenn es um die Frage des Adoptionsrechts zum Beispiel für Homosexuelle geht und so weiter. Ja. Da wird dieses Mantra runtergebetet, es sei ja völlig egal, quasi von wem ein Kind abstamme und es sei auch völlig egal, irgendwie in welcher Familie es groß wird und in welcher Konstellation, weil dieses Kind muss sich natürlich freuen, dieses Kind wird geliebt und das sei ja das Wichtigste. Es wird, man geht teilweise sogar so weit, dass man sagt, ja, in diesen Konstellationen geht es den Kindern sogar besonders gut, weil hier sind sie ja sogar besonders willkommen. Also ihre Eltern haben ja so viel auf sich genommen, um dieses Kind zu haben. Sie haben so viel Geld investiert und so viel Mühen auf sich genommen. Diese Kinder werden also besonders behütet und werden in besonders guten Elternhäusern groß, weil eben, ne, und deswegen eben muss man diese biologische Verwandtschaft, muss man ja immer irgendwie wegdiskutieren, die darf also nicht relevant sein. Während also alle versuchen, ein genetisch verwandtes Kind zu bekommen, soll ausgerechnet das Kind glücklich sein, nicht bei seiner eigenen genetischen Verwandtschaft groß zu werden. Das ist übrigens, finde ich, sehr, sehr interessant. Ja, also dass man das übrigens ja eben, also so alle schwulen Männer versuchen, mit ihren eigenen Samen ein Kind zu zeugen. Und die Frauen versuchen, möglichst mit ihrer eigenen Eizelle ein Kind irgendwie zu bekommen, weil man will ja sein eigenes Kind haben. Dass aber dieses Kind möglicherweise auch die Perspektive einnehmen darf, es möchte vielleicht nicht bei irgendeiner Mutter oder bei irgendeinem Vater groß werden oder bei irgendwelchen Menschen, sondern vielleicht bei seiner eigenen biologischen Verwandtschaft, wird völlig ausgeblendet. Man merkt also, dass Kinderrechte in diesem Kontext überhaupt gar keine Rolle spielen. Es gibt ja mehrere, ja, es gibt die UN-Kinderrechtskonvention. Wir reden in diesem Land ständig über Kinderrechte, die auch ins Grundgesetz rein müsste, aber wir ignorieren elementare Kinderrechte, nämlich dass das Kind das Recht hat, bei seinen biologischen Eltern zu sein. Dass es auch das Recht hat, seine biologischen Eltern zu kennen, im Übrigen. Und was es mit Kindern macht, die das nicht können. Wir haben, wie ich schon sagte, leider, es gibt ja keine medizinische Begleitung. Niemand möchte ja die Ergebnisse haben. Und es würde ja voraussetzen, dass die Agenturen und die bestellenden Eltern freiwillig sich an Studien beteiligen, um wissenschaftlich begleiten zu lassen, wie es tatsächlich sich diese Kinder entwickeln, wie es ihnen geht. Es gibt auch keine Studien, was das mit den Leihmüttern macht, wie die das eigentlich körperlich und auch psychisch vertragen. Wir haben nur weltweit inzwischen Leihmütter, die ihre Geschichten erzählen. Wir haben auch die ersten Leihmutterkinder, die erwachsen sind, die über ihr Leid sprechen. Aber es gibt nur wenige, es ist ein junges Geschäft. Und nochmal, viele Leihmütterkinder wissen nicht einmal, dass sie Leihmütterkinder sind. Es wird ihnen vorenthalten. Was wir allerdings wissen, sind die Erfahrungen zum Beispiel vom Adoptionsmarkt oder auch von den Samenspenderkindern, die sich bis in Deutschland bis zum Bundesverfassungsgericht hochklagen mussten und erst, glaube ich, seit 2013 oder 2015 das Recht bekommen haben, zu wissen, von wem sie abstammen. Und wenn man sich diese Geschichten durchliest, die Samenspenderkinder erzählen, die teilweise eben genauso nicht wussten, dass das gar nicht ihr genetischer Vater ist, sondern dass sie von einem anderen Vater abstammen. Ganz viel, also ich habe mich durchgelesen durch diese Erfahrungsberichte und nahezu alle sagen, es war wie eine Erleichterung, als ich endlich wusste, dass ich quasi nicht von diesem Mann abstamme, von dem ich für meinen Vater gehalten habe, weil ganz viele sagen, ich habe immer gespürt, dass irgendetwas nicht stimmt, ich wusste aber nicht was. Und viele dieser Kinder haben psychische Probleme in ihrem Leben, Bindungsstörungen, konnten nie eine echte Bindung zum Beispiel zu diesem Vater aufnehmen, den man ihnen als Vater präsentiert hat. Aber sie wussten die Ursache nicht und sie suchen sie bei sich selbst. Weil es vor ihnen verheimlicht wurde, haben sie ja gar nicht die Option gehabt. Auch kein Therapeut dieser Welt kann dich übrigens therapieren, wenn er die Wahrheit gar nicht kennt und du sie ihm gar nicht erzählen kannst, weil man sie dir selber nicht erzählt hat. Es gibt ein Buch, ich habe die Autorin den Namen leider verlegt, aber der Titel des Buches, der hatte mich angesprochen, deswegen habe ich es gelesen. Es ist eine Frau, die im Namen von Kindern ihre biologische Verwandtschaft sucht. Also so eine, die quasi verschollene Eltern, also die von Adoptivkindern oder eben von solchen Samenspenderkindern und so weiter, die beauftragt wird, um diese zu finden. Und der Titel dieses Buches war ein Satz, den sie als Fazit gezogen hat. Es heißt, ich fühle das, was ihr nicht sagt. Weil es etwas ist, was diese Kinder, die um ihre genetische Verwandtschaft betrogen wurden, weil es das ist, was ihre Kernaussage war. Dass sie sagen, wir spüren diese Geheimnisse, die da sind, wir können sie aber nicht zuordnen, aber wir können fühlen, dass hier irgendwas ist, was ihr nicht ausspricht. Und wir werden zu diesen Samenspenderkindern, werden wir die Eizellspenderkinder dazu bekommen und wir werden die Bauchkinder dazu bekommen, die alle irgendwann anfangen, mühsam möglicherweise ihre genetischen Mütter und ihre biologischen Mütter zu suchen, um zu verstehen, wo sie herkommen. Es kommt aber noch viel schlimmer. Ich habe auch schon Diskussionen ja mit Vätern geführt, die selber Leihmutterkinder haben, die mir dann stolz berichteten, ja, aber bei uns unsere Kinder wissen das ja. Die wissen ja, wie sie entstanden sind und wir haben extra Leihmütter ausgesucht, die bereit sind, auch den Kontakt zu dem Kind herzustellen. Also das Kind hat sozusagen das Recht, in Kontakt zu treten mit der Leihmutter und sie dürfen die Leihmutter kennenlernen. Man redet sich also man geht in eine Art Ablasshandel hinein und glaubt, man könne diesen ethisch unsauberen Prozess bereinigen, indem man dem Kind mitteilt, dass das da in Amerika, das ist deine Mama und du darfst die auch anrufen und du darfst die auch kennenlernen. Also nach dem Motto, wir dem Kind werde ja die Mutter nicht vorenthalten, sondern es darf ja wissen, wer die Mutter ist. Nun muss man aber wissen, und das war der zweite erschreckende Satz, den ich auch in dieser Recherche gefunden habe, diese Leihmütter, ich erwähnte es bereits, der Brutkasten muss ja getestet sein und funktionstüchtig, das heißt, der Brutkasten hat Kinder. Diese Frauen, die als Leihmütter fungieren, besitzen in der Regel auch noch kleinere, auch jüngere Kinder. Und wir haben also hier nicht nur involviert eine Mutter, die nach der Geburt sich von ihrem Kind trennen muss, sondern wir haben inzwischen Zehntausende von Kindern, die beobachten, wie ihre Mütter gegen Geld Kinder, Geschwister austragen und die Geschwister verkaufen. Und sie müssen das natürlich gut finden, ja? Weil das sind ja alles saubere Geschäfte, da ist ja überhaupt nichts dabei, sondern das ist ja normal. Ne? Also man kann ja quasi, die einen Geschwister werden behalten und die anderen Geschwister werden verkauft. Und ich fand auch hier, eine Leihmutter aus England hat ihre Erfahrungen, sie hat das tatsächlich aus altruistischen Beweggründen gemacht für ihren Bruder und für die unfruchtbare Schwägerin, hatte sie sich bereit erklärt, ein Kind auszutragen. Und sie hat sozusagen anonym im Guardian hat sie eine Art Tagebuch über ihre emotionale Entwicklung im Zuge dieser Leihmutterschaft hat sie veröffentlicht. Und irgendwann hat ihre kleine Tochter ihr die Frage gestellt, aber mich würdest du doch nicht weggeben, oder? Man kann ja von Glück reden, dass dieses Kind diese Frage sich getraut hat, überhaupt auszusprechen. Und sie war selber erschüttert über diese Frage und es ist ihr selber erst klar geworden durch die Frage ihrer Tochter, dass selbstverständlich die beobachtenden Geschwister eine völlig andere Perspektive auf die Geschichte haben. Für die ist das der Bruder oder die Schwester im Bauch der Mutter und sie erleben aber, dass es nicht mehr sicher ist, in einer Familie weggegeben zu werden gegen Geld. Was ziehen wir hier groß? Und dieser Versuch, Leihmutterschaft zu normalisieren als ein völlig normales Produktion eines Menschen nach dem Motto, ist doch nichts dabei, führt nicht nur dazu, dass wir als Erwachsene das für normal finden sollen, sondern wir ziehen jetzt auch eine Kindergeneration groß, denen wir beibringen, die Personen, die nun wirklich sicher sein sollten in ihrem Leben, ihre Mutter und ihr Vater, sind nicht mehr sicher, weil es gibt Kinder, die, wenn das genug Geld bringt, die kann man auch verkaufen. Und diese Kinder beobachten das gerade schweigend auch an ihren Müttern. die ein paar Leihmütter aus der Ukraine, die berichteten anonym einer Zeitung, dass sie sagen, sie hauen rechtzeitig ab, bevor der Bauch richtig sichtbar wird. Sagt sie, für die Kinder bin ich dann in Polen zum Arbeiten für ein paar Monate und sagt sie, wir kommen erst wieder nach der Geburt, damit die Kinder das nicht miterleben. Es ist, als hätten diese Frauen noch einen gesunden Instinkt. Sie begreifen instinktiv, dass ihre eigenen Kinder wahrscheinlich sehr irritiert werden darüber, dass hier ein Kind weggegeben wird. Also verheimlichen sie es vor ihren Kindern. Im amerikanischen Markt ist es gang und gäbe, dass selbstverständlich die Geschwisterkinder das mitbekommen. Es ist sogar noch schlimmer. Es muss auch noch gefeiert werden. Es muss normal sein. Und wenn man jetzt wieder in die Perspektive der Kinder geht, also dem Vater, der mir stolz berichtete, seine Kinder dürfen ja die Leihmutter kennenlernen und das sei auch eine total nette Frau und die hätte schon eigene Kinder und so weiter. Ich habe ihm nur als Denkaufgabe mal mitgegeben, sage ich, ich bin gespannt, ob deine Kinder vielleicht irgendwann diese Gedanken mit sich tragen, warum die Mama eigentlich die anderen behalten hat und mich nicht. Das ist doch die Kinderperspektive analog aus der anderen Richtung. Diese Kinder wachsen also mit dem Bewusstsein auf, dass sie zwar eine Mutter haben, man präsentiert ihnen eine Mutter auf einem anderen Kontinent und diese Mutter hat schon Kinder und diese Kinder sind bei der Mama geblieben und die hat sie auch behalten, aber mich hat sie verkauft. Und diese Kinder dürfen natürlich auch nicht darunter leiden, weil sich sonst die Erwachsenen ganz schlecht fühlen in diesem Prozess. Ja? Das heißt, man zwingt diese Kinder eigentlich auch noch dazu, diese ganze Situation nicht schlecht finden zu dürfen. Sie kommen auch ja auch in einen Loyalitätskonflikt sozusagen zu den Eltern, bei denen sie groß werden. Darf man seine Eltern dafür anprangern später? Ich kenne ein Leihmutterkind, Olivia Morell, die inzwischen eine der größten Lobbyisten ist gegen Leihmutterschaft. Es hat sie die Beziehung zu ihren Eltern gekostet, dass sie sich öffentlich hingestellt hat und gesagt hat, ich kämpfe jetzt gegen Leihmutterschaft. Man hat ihr übrigens auch 30 Jahre lang vorenthalten. Ihre Eltern haben es vor ihr verheimlicht. Sie hat irgendwann gemerkt, irgendetwas stimmt nicht und sie hat irgendwann auf eigene Faust einen Gentest gemacht und hat eben festgestellt, das sind gar nicht ihre Eltern. Sie hat inzwischen einen Halbbruder gefunden über Gendatenbankpoolen und so weiter. Ihre Eltern haben mit ihr gebrochen über das Thema. Aber sie sagt, die Erfahrung, die ich gemacht habe, und man 30 Jahre lang wusste ich nicht, wo mein Problem ist. Psychische Probleme, Trennungsängste, sie konnte nicht alleine sein, sie konnte nicht von zu Hause weg. Sie hat mehrere Selbstmordversuche hinter sich, sie hat inzwischen eine diagnostizierte Schizophrenie. Das ist das Ergebnis. Und sie sagt, inzwischen ist sie selber Mutter und hat erst auch, es gibt auch viele Leihmütter, es sind in diesem Netzwerk, die inzwischen gegen Leihmutterschaft kämpfen, auch ehemalige Leihmütter, die irgendwann das gemacht haben und die in der Regel dann, wenn sie ihre eigenen Kinder, manchmal hat man auch Leihmütter, die eben vorher noch keine Kinder haben. Wir haben zwei in diesem Netzwerk, die sagen, erst als ich meine eigenen Kinder bekommen habe, habe ich realisiert, was ich gemacht habe. Dass da erst flossen die Tränen, also all dieser unterdrückte Schmerz, den man vorher weggepackt hat. Es gibt aber auch die Berichte aus der Ukraine, auch die ukrainischen Behörden bestätigen, dass sie jedes Jahr Frauen bei den Behörden stehen haben, die um Hilfe bitten, die sagen, sie wollen die Kinder behalten. Und die ukrainischen Behörden helfen ihnen natürlich nicht, weil Vertrag ist Vertrag. Ja, die Gesetzeslage ist so, sie haben unterschrieben, sie müssen das Kind hergeben. Es ist für mich die frauenfeindlichste, möglicherweise wirklich die frauenfeindlichste Argumentation in diesem ganzen miesen Geschäft, dass man so tut, als mache es einer Frau nichts aus, 9 Monate ein Kind in sich zu tragen, um es anschließend ohne mit der Wimper zu zucken, irgendjemandem auszuhändigen. Als wären wir irgendwie völlig herzlose Wesen, die einfach nur ein Brutkasten sind, als hätten wir keine emotionale Bindung zu unserem Körper, zu diesem Mensch, der in uns ist. Es wird unterstellt, der Frau mache das nichts aus. Und nun ein Wort noch zum Thema Altruismus, weil das Erste ist, was jetzt unsere Regierung umsetzen will. Altruismus ist nicht nur ein Fake, sondern es ist möglicherweise eben noch die schlimmste Ausbeutungsform für die Frau, weil sie soll ihrer eigenen Ausbeutung zustimmen. Sie soll das Ganze freudig machen. Sie soll also nicht einmal Geld dafür nehmen sollen. Es wird ihr eingeredet, es ist quasi nahezu unanständig, wenn sie Geld dafür nimmt, dass sie ihren Körper zur Verfügung stellt. Also es ist quasi eigentlich genau genommen, ist die altruistische Variante noch schlimmer als die kommerzielle, weil selbstverständlich verdienen alle anschließend immer noch in diesem Prozess. Altruismus heißt ja nicht, dass kein Geld verdient wird, sondern nur, dass die Frau nichts bekommen soll. Selbstverständlich bekommen die Agenturen, die Anwälte, die Labore und die Ärzte alle ihr Geld und die Besteller bekommen am Schluss ein Kind. Nur die Frau, die das ganze körperliche und seelische Risiko auf sich nimmt, ist die einzige, die nichts bekommen soll. Also ist es sozusagen, man zieht sie auch noch über den Tisch bei dieser Nummer, weil sie nicht einmal bezahlt werden soll für das, was sie macht. Gleichzeitig stimmt es nicht einmal, dass sie nicht bezahlt wird. Wir haben England zum Beispiel. In England, wo die Leihmutterschaft quasi erfunden wurde, ist bis heute angeblich nur die altruistische Leihmutterschaft erlaubt. Trotzdem kann natürlich die Leihmutter kein Honorar, aber eine Aufwandsentschädigung bekommen. Man nennt es natürlich einfach anders. Sie bekommt quasi Aufwandsentschädigung, Lohnausfall, sonstige Dinge. Und das kann in England, können das bis zu 25.000 britische Pfund sein. Das hat schon lange Gerichtsverhandlungen gegeben, wann sozusagen, also ob das noch Altruismus ist oder ob das schon kommerziell ist. Aber 25.000 britische Pfund, das ist quasi ein Jahresgehalt im Niedriglohnsektor, gilt immer noch als Altruismus in England. Und das ist nur die offizielle Summe, die fließt. Wir haben keine Ahnung an die Leihmutter. Und natürlich sind dort auch die Agenturen, die Ärzte, die Labore. Das heißt, das Ganze, man befüttert trotzdem das ganze Produktionssystem und die Leihmutter wird selbstverständlich auch bezahlt. Was aber noch viel schlimmer ist, ist, dass in dem Moment, wo ein Land die altruistische Variante legalisiert, gibt man dem illegalen Markt und dem kommerziellen Markt eine Plattform, auf der er sich verankern kann in diesem Land. Das heißt, in England zum Beispiel haben natürlich alle weltweiten Agenturen ihre Niederlassungen und haben dort ihre Büros, teilweise sogar einen Hauptsitz, und agieren von dort aus, sammeln die Kundschaft in England ein. Und alles, was in England nicht gemacht werden darf, wird dann eben im hybriden Modell dann in den Dependancen in den Ländern eben vollbracht, in denen es möglich ist. Das heißt, unter der weißen Decke des Altruismus blüht der kommerzielle Markt und den Behörden wird die Ermittlung aber erschwert, weil selbst wie soll denn die Polizei ermitteln gegen eine Agentur, die ja erst einmal überhaupt nichts Verbotenes tut? Ja, also ne, wenn die Leihmutterschaft erst einmal, die können ja immer behaupten, dass sie quasi nur nach altruistischen Leihmutterschaften suchen. Was für Verträge tatsächlich geschlossen werden, kann überhaupt niemand durchblicken. Das heißt, wir liefern quasi dem kommerziellen Markt die Plattform, damit er agieren kann und unten drunter das illegale Geschäft ansiedeln kann. Also eine der größten Agenturen aus Georgien hat ihren Hauptsitz in London. Ja? Man agiert wunderbar aus dieser Perspektive. Und dann, ich weiß nicht, ob Sie das medial mitbekommen haben, aber im Sommer 23, letzten Sommer, haben die Behörden auf Kreta einen Menschenhändler Leihmutterschaftsring ausgehoben. Man fand in 14 angemieteten Wohnungen über 30 Leihmütter, die gerade zum Brüten der Kinder in Kreta gehalten wurden. Die Frauen waren aus klassisch Ukraine, Georgien, Bulgarien, Rumänien, Kasachstan. Auch dort rekrutiert man Frauen. Dort ist angeblich auch nur die altruistische Variante legal. Praktischerweise, die Behörden haben, als sie diesen Ring hochgenommen haben, erstes Mal sagten sie, das war jetzt quasi nur die Ermittlungsarbeit irgendwie von 9 Monaten. Man hat aber ein ganzes Netzwerk im ganzen Land. Mitbeteiligt an diesem Netzwerk war übrigens auch der Beamte der griechischen Regierung, der Kontrolleur, der eigentlich den Altruismus überprüfen sollte, der quasi vom Gesundheitsamt installiert war, um die Rechtmäßigkeit zu kontrollieren, war Teil dieses Netzwerkes. und verdiente kräftig daran mit. Und sie sagten, die Gewinnspannen lagen bei 70%, während die Kunden um die 70.000 bis 100.000 Euro pro Kind bezahlten. Das heißt, mit einem einzigen Kind konnte man bis zu 70.000 Euro Reingewinn reinholen in diesem Geschäft. Das ist Altruismus in seiner tatsächlichen Umsetzung. Und deswegen sage ich, wir können in Deutschland, man kann es sich nicht schönreden. Erstens mal ist es nur der Steigbügelhalter, ist es sozusagen die Einstiegsdroge ins Geschäft, der Altruismus. Und egal wie viel guter Wille beteiligt ist, sie heilen durch keinen Vertrag dieser Welt und auch nicht durch eine Krankenversicherung für die Leihmutter, kann man diesen Fakt heilen, dass ein Kind seiner Eltern beraubt wird und wie ein Objekt behandelt jemand anderem ausgehändigt wird. Die Komponente, dass man ein Kind nicht als Mensch behandelt, egal ob man ihn nun verkauft oder ob man ihn spendet, kann man Menschen spenden? Auch interessante Frage. Sie können nur etwas hergeben, was sie besitzen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass der Mensch nicht besessen wird von einem anderen Menschen, sondern dass er nur nicht sich selbst gehört, dann kann ich ihn eben weder verschenken noch verkaufen. Man kann also mit der altruistischen Variante nicht heilen den Menschenhandel, sondern man gibt ihm nur einen ethischen Anstrich. Und vielleicht als letzten Gedanken, auch hier in Berlin ist vor einigen Jahren bereits der erste Pädophile abgehandelt worden, den die Polizei im Darknet gefunden hat. Man hat ihn leider erst gefunden, als der Junge, den er sich auf Zypern von einer Leihmutter hat machen lassen, bereits 4 Jahre alt war und er den Jungen bereits missbraucht hatte und es auch die Videos dazu gab. Man hat ihn nur deswegen gefunden, weil er sich im Darknet unter seinen pädophilen Freunden damit gebrüstet hat, dass er sich einen Jungen hat machen lassen zu seiner Verfügung und quasi erklärt hat, wie er es gemacht hat. Solche Fälle tauchen inzwischen überall auf. Erst im März hat das FBI in Kalifornien ein schwules Paar hochgenommen, die man genauso im Darknet gefunden hatte, weil die schon vor der Geburt des Kindes dort bereits ihren Jungen angeboten hatten, auch zum Teilen mit Freunden. Das sind quasi nur die Spitzen, die rausragen. Das sind nur die Ermittlungserfolge, die Polizei mühsam hier herausholt. Aber wir bewegen uns in einem privatrechtlichen Raum. Die Behörden bekommen ein Kind erst zu Gesicht, wenn diejenigen, die das Kind großziehen wollen, tatsächlich legale Papiere für dieses Kind haben wollen. Wenn sie aber keine legalen Papiere für dieses Kind haben wollen, dann gibt es niemanden, der jemals weiß, dass hier ein Kind produziert worden ist. Und das ist Leihmutterschaft in seiner Reinformat. Und deswegen können wir es nicht vertraglich regeln. Wir können es nicht gesetzlich regeln. Man kann es eigentlich nur weltweit verbieten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.